Ich lebe in einem großen Mietshaus. Das profitabler wäre, würde man es als Bauschutt verkaufen. Aber wegen seiner Lage wird man es nie abreißen und ersetzen, weil auch die neuen Wohnungen nicht mehr Miete einbrächten. Diejenigen, die hier leben, halten es eigentlich nicht für die übelste Gegend der Stadt. Alle anderen schon. Das Haus ist kaum bewohnbar, aber es ist billig. Also muss man gewisse Einbußen in Kauf nehmen. Der Gebäudekomplex hat 4 Stockwerke und nimmt den größten Teil des Blocks in Anspruch. Ich wohne ganz oben, wodurch ich den besten Blick auf die überaus armselige Umgebung habe. Insgesamt gibt es 30 Wohnungen, glaube ich. Ich begegne keine meiner Nachbarn, als ich nach oben gehe. Doch das ist weder unangenehm noch ungewöhnlich. Ich ertappe mich dabei, wie ich an die arme Fluffy denke, als ich die Tür aufschließe und eintrete. Meine Wohnung besteht aus 2 Zimmern. Eins davon ist mein Bad und das andere eine Kombination aus allem Übrigen, was man so zum Wohnen braucht. Kühlschrank und Herd sind so alt, dass man wahrscheinlich nicht mal mehr mit Hilfe der Radiokarbonmethode ihr Alter bestimmen könnte. Der Boden besteht aus nackten Dielenbrettern, so dass ich die ganze Zeit Schuhe tragen muss, um mir keine Splitter einzufangen. An den Wänden klebt eine dunkelgraue Tapete, die so ausgetrocknet ist, dass jedes Mal ein paar Fetzen mehr davon abfallen, wenn ich die Tür öffne und etwas Zugluft reinkommt. An mehreren Stellen haben sich die Ränder gelöst und hängen runter wie schlaffe Zungen. An der einen Wand gibt es ein unterteiltes Fenster, das mir eine Aussicht auf Stromleitungen und ausgebrannte Autos verschafft. Ich habe eine alte Waschmaschine, deren Umdrehungen einen horrenden Lärm machen, und an der Wand darüber schwebt ein Trockner, der genauso laut ist. Vor dem Fenster befindet sich eine Leine, an der ich im Sommer meine Wäsche aufhänge. Im Augenblick ist sie leer. Ich besitze ein schmales Bett, einen kleinen Fernseher, einen Videorekorder und eine Grundausstattung an Möbeln, die zusammen mit einer Bauanleitung in 6 verschiedenen Sprachen in Pappkartons verkauft werden. Nichts davon steht gerade, doch ich kenne niemanden, der mich besuchen und sich darüber beklagen würde. Mehrere Taschenbücher, romantische Liebesromane liegen auf meinem Sofa. Alle Titelbilder zeigen kräftig aussehende Männer und schwach aussehende Frauen. Ich lasse meinen Aktenkoffer darauf fallen, bevor ich zum Anrufbeantworter gehe. Das Lämpchen blinkt, also drücke ich den Abspielknopf. Es ist meine Mutter. Sie hat eine Botschaft hinterlassen, die mir verrät, wie brillant sie im Ziehen logischer Schlussfolgerungen ist. Weil ich weder daheim noch bei ihr bin, kann das ihrer Meinung nach nur bedeuten, dass ich mich auf dem Weg zu ihr befinde. Ich habe vorhin gesagt, Gott schenke ihrer Seele Frieden. Damit habe ich nicht gemeint, dass sie tot ist. Auch wenn sie es bald sein wird. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich bin echt kein schlechter Kerl. Ich würde nie was tun, das ihr schadet, und jeder, der das nicht glaubt, sollte sich schämen. Es ist einfach nur so, dass sie alt ist. Alte Leute sterben. Einige früher als andere. Gott sei Dank. Ich sehe auf die Uhr. Es ist bereits 6:30. Ich schiebe ein paar Bücher zur Seite, setze mich aufs Sofa, strecke die Arme über die Rückenlehne und versuche, mich zu entspannen. Denke darüber nach, was das Beste für mich ist. Wenn ich nicht mit meiner Mutter zu Abend esse, wird das katastrophale Folgen haben. Sie wird mich jeden Tag anrufen, mir stundenlang ununterbrochen auf die Nerven gehen. Sie versteht nicht, dass ich ein eigenes Leben habe. Ich habe Verpflichtungen, Hobbys, Orte, die ich besuche, Leute, die ich erledigen will, aber das begreift sie einfach nicht. Sie glaubt, mein Leben besteht aus nichts anderem, als zu Hause zu sitzen und darauf zu warten, dass sie anruft. Ich ziehe mich etwas respektabler an. Nicht so auffällig, aber auch nicht mehr so leger wie vorhin. Sonst kommt Mom wieder auf die Idee, mir Kleider zu kaufen. Vor einem Jahr hat sie diese Phase durchgemacht und mir Hemden, Unterwäsche und Socken besorgt. Manchmal erinnere ich sie daran, dass ich schon über 30 bin und das alles selber kann. Aber es gibt Zeiten, da ist sie nicht davon abzubringen. Auf dem kleinen Couchtisch in meinem kleinen Wohnzimmer vor dem kleinen Sofa, das aussieht, als gehörte es in irgendein Hippie-Tonstudio, steht ein großes Goldfischglas mit meinen beiden besten Freunden darin, Pickle und Jehovah. Meine Goldfische beklagen sich nie. Das Gedächtnis eines Goldfisches umfasst nur 5 Sekunden, also kann man sie richtig verarschen. Und hinterher erinnern sie sich an nichts mehr. Man kann vergessen, sie zu füttern, und sie vergessen, dass sie Hunger haben. Man kann sie aus dem Wasser holen und auf den Boden werfen, und sie zucken wild hin und her und haben gleich danach vergessen, dass sie drauf und dran waren zu ersticken. Pickle habe ich am liebsten. Ihn habe ich zuerst bekommen, vor 2 Jahren. Er ist ein Albino-Goldfisch aus China mit einem weißen Körper und roten Flossen. Und er ist in etwa so groß wie meine Handfläche. Jehovah ist ein bisschen kleiner, aber sie ist goldfarben. Goldfische können bis zu 40 Jahre alt werden. Und ich hoffe, dass meine es mindestens so lange schaffen. Ich weiß nicht, was sie treiben, wenn ich sie nicht beobachte, aber bisher sind noch keine kleinen Goldfische aufgetaucht. Ich stäube etwas Futter ins Glas, sehe, wie sie an die Oberfläche kommen und schaue ihnen beim Fressen zu. Ich liebe sie von ganzem Herzen. Gleichzeitig komme ich mir ihnen gegenüber vor wie Gott. Egal, wie ich sie behandle, egal, was ich tue, meine Goldfische blicken zu mir auf. Ihr Tagesablauf, die äußeren Bedingungen, unter denen sie leben, wann sie ihr Futter kriegen, alle diese Dinge liegen allein bei mir. Ich rede mit ihnen, während sie fressen. Ein paar Minuten verstreichen, dann habe ich genug geplaudert. Der Schmerz über Fluffy ist jetzt fast ganz abgeklungen. Ich mache mich auf den Weg zur nächsten Bushaltestelle. Ich warte etwa 5 Minuten, bis schließlich ein Bus vorbeikommt. Mom lebt in South Brighton, nahe der Küste. Kein Fleckchen Grün da draußen. Alles hat eine rostrote Färbung, wie die Metalloberfläche der Dächer, die fortwährend der Salzluft ausgesetzt sind. Würde man dort auch nur einen Rosenstock anpflanzen, stiege gleich der Wert des ganzen Wohnblocks. Die meisten Häuser sind 60 Jahre alte Bungalows, standhaft darum bemüht, ihre Würde zu wahren, während die Farbe abblättert und die Schindeln vor sich hinrotten. Sämtliche Fenster sind durch das Salz angelaufen. Die Holzveranden sind schmutzig und von toten Kiefernadeln und Sand bedeckt. Wülste von Dichtungsmitteln und Kitt verstopfen die Löcher und halten das Innere trocken. Sogar was Verbrechen betrifft, muss man hier Nachteile in Kauf nehmen. Wenn man die Benzinkosten einrechnet, stellt sich üblicherweise heraus, dass es teurer ist, in eines der Häuser einzubrechen, als es zu lassen. Der Bus braucht 30 Minuten bis zu Moms Haus. Als ich aussteige, kann ich hören, wie die Wellen gegen den Strand schlagen. Der Klang ist beruhigend. Das ist der einzige Vorteil von South Brighton. Bis zum Strand ist es nur 1 Minute. Und würde ich noch hier leben, könnte ich jederzeit hinlaufen und einfach rausschwimmen. Im Augenblick fühlt es sich so an, als stünde ich mitten in einer Geisterstadt. In ein paar Häusern brennt Licht. Jede 4. oder 5. Straßenlaterne ist kaputt. Niemand unterwegs. Ich sauge die salzige Luft ein, während ich am Tor stehe. Schon jetzt stinken meine Kleider nach fauligem Tang. Mams Haus ist so runtergewirtschaftet wie jedes andere hier im Viertel. Sollte ich vorbeikommen und es anstreichen, würden die Nachbarn sie wahrscheinlich rauswerfen. Würde ich den verdorrten Rasen mähen, müsste ich auch alle anderen mähen. Ihr Haus ist ein einstöckiges Schindelgebäude. Weiße Farbe, die inzwischen einen stumpfen Smogton angenommen hat, blättert von den schiefen Wänden und landet im Hof auf der dünnen Rostschicht, die vom Eisendach stammt. Die Fenster werden von rissigem Kitt und purem Zufall an Ort und Stelle gehalten. Ich gehe zur Tür, klopfe an und warte. 1 Minute vergeht, bevor ich sie herausschlurfen höre. Sie muss kräftig ziehen, denn die Tür hat sich im Rahmen verkeilt. Dann öffnet sie sich vibrierend und mit quietschenden Angeln. Joe, weißt du, wie spät es ist? Ich nicke. Es ist fast 7:30. Ja, Mom, ich weiß. Sie schließt die Tür. Ich höre das Rasseln der Sicherheitskette, dann schwingt die Tür erneut auf. Ich trete ein. Mom wird dieses Jahr 64, aber sie sieht keinen Tag älter aus als 70. Sie ist nur knapp 1,60 groß und hat Kurven an den falschen Stellen. Einige dieser Kurven überlappen sich, und einige sind so schwer, dass sie die Falten in ihrem Hals straff ziehen. Ihr graues Haar ist normalerweise zu einem festen Knoten gebunden, doch im Augenblick trägt sie was darüber. Eines dieser alten Haarnetze, an denen zugleich Lockenwickler befestigt sind. Sie hat blaue Augen, die so hell sind, dass sie fast grau wirken hinter ihrer Brille mit dem dicken Gestell, das noch nie in Mode war. Sie hat 3 Leberflecken im Gesicht, und aus jedem wuchert ein dickes, schwarzes Haar, das sie nie abschneidet. Auf ihrer Oberlippe wächst ein weicher Streifen Flaum. Sie sieht aus, als gehöre sie als Oberschwester in ein Pflegeheim. »Du bist spät dran«, sagt sie, wobei sie mir den Weg verstellt und einen der Lockenwickler in ihrem Haar zurechtrückt. »Ich habe mir Sorgen gemacht. Ich hätte beinahe die Polizei alarmiert, hätte beinahe in sämtlichen Krankenhäusern angerufen.« »Ich war beschäftigt, Mom. Arbeit und so«, sage ich, erleichtert, dass sie keine Vermisstenmeldung aufgegeben hat. »Zu beschäftigt, um deine Mutter anzurufen? Zu beschäftigt, um dir darüber Sorgen zu machen, ob mir das Herz bricht?« »Ich bin alles, was sie noch hat. Kein Wunder, dass Dad gestorben ist. Der Bastard hatte Glück. Anscheinend ist Reden das Einzige, wofür Mom lebt. Und dafür sich zu beklagen. Was für ein Glück, dass sich beides so gut vereinbaren lässt.« »Ich hab doch gesagt, es tut mir leid, Mom.« Sie zwickt mich ins Ohr. Nicht fest, aber fest genug, um ihr zu zeigen, dass sie enttäuscht ist. Dann umarmt sie mich. »Ich hab Hackbraten gemacht, Joe. Hackbraten. Dein Lieblingsessen.« Ich gebe ihr die Rose, die ich in Angelas Garten gepflückt habe. Sie ist ein bisschen zerdrückt, aber Moms Gesichtsausdruck ist unbezahlbar, als ich ihr die rote Blume überreiche. »Oh, du bist so aufmerksam, Joe«, sagt sie, und hält sie sich unter die Nase, um daran zu riechen. Ich zucke mit den Schultern. Ich wollte dich einfach nur glücklich machen, sage ich. Und ihr Lächeln lässt auch mich lächeln. Autsch, sagt sie, als sie sich an einem der Dornen sticht. Du gibst mir eine Rose mit Dornen? Was für ein Sohn bist du, Joe? Offensichtlich ein schlechter. Tut mir leid, ich wollte nicht, dass das passiert. Du denkst nicht genug nach, Joe. Ich werde sie ins Wasser stellen, sagt sie und tritt beiseite. Du kannst genauso gut reinkommen. Sie schließt die Tür hinter mir und ich folge ihr durch die Diele in die Küche, vorbei an Fotos von meinem toten Vater und einem Kaktus, der schon tot aussah, als sie ihn bekam, sowie an einem Seegemälde, das einen Ort zeigt, den meine Mutter möglicherweise gerne besuchen würde. Der Tisch mit der Resopalplatte ist für zwei Personen gedeckt. »Möchtest du was trinken?«, fragt sie, während sie die Rose in ein Glas stellt. »Ich habe alles, was ich brauche«, sage ich, und schlinge meine Jacke enger um mich. Es ist immer kalt in diesem Haus. »Im Supermarkt gibt's Coke im Angebot.« »Ich hab alles. $3 das Sixpack. Hier, ich kann dir den Kassenzettel zeigen.« »Lass nur, Mom, ich sag dir doch, ich möchte nichts. Das macht überhaupt keine Mühe.« Sie schlurft davon und lässt mich allein. Ich kann es einfach nicht netter ausdrücken. Meine Mutter wird jeden Tag verrückter. Ich glaube ihr, dass Coke im Angebot ist, und doch fühlt sie sich verpflichtet, mir den Kassenzettel zu zeigen. Während der nächsten Minuten bleibt mir nichts anderes übrig, als den Ofen und die Mikrowelle anzustarren. Und so verbringe ich die Zeit damit, mir vorzustellen, wie kompliziert es wäre, wenn man einen ganzen Menschen in eines der beiden Geräte stecken würde. Als sie zurückkommt, hat sie den Prospekt vom Supermarkt dabei, in dem die Anzeige für die Coke steht. Ich nicke. Nur $3? Unglaublich. Dann möchtest du also eine? Klar. So ist es am leichtesten. Sie bringt das Essen. Wir setzen uns und fangen an. Das Esszimmer hat eine Verbindung zur Küche und das Einzige, was ich von hier aus sehen kann, ist entweder meine Mutter oder die Wand hinter ihr. Also betrachte ich die Wand. Die Geräte hier waren schon außer Mode, als die Elektrizität erfunden wurde. Die Linoleumböden sehen aus, als hätte man Kermit den Frosch gehäutet. Der Esszimmertisch hat die Farbe von Bananen. Seine Beine bestehen aus kaltem Metall. Die Stühle sind gepolstert und wackeln ein wenig, wenn ich mich bewege. Mams Stuhl besitzt eine zusätzliche Verstrebung. »Wie war dein Tag?«, fragt sie. Ein winziges Stück Karotte klebt an ihrem Kinn. Einer der behaarten Leberflecken sieht aus, als wolle er es aufspießen. »Gut. Ich habe die ganze Woche nichts von dir gehört. Ich musste meine Hausaufgaben erledigen.« »Die Arbeit?« »Die Arbeit.« »Dein Cousin Gregory heiratet. Hast du das gewusst?« »Jetzt weiß ich's.« »Wirklich? Wann wirst du dir endlich eine Frau suchen, Joe?« Mir ist aufgefallen, dass alte Leute immer mit offenem Mund kauen, so dass man hören kann, wie das Essen gegen ihren Gaumen klatscht. Der Grund dafür ist, dass sie immer kurz davor stehen, was zu sagen. »Ich weiß nicht, Mom. Du bist doch nicht schwul, oder?« Das sagt sie, während sie gleichzeitig kaut. Als sei das keine große Sache. Als würde sie sagen, dieses Hemd steht dir oder schönes Wetter heute. »Ich bin nicht schwul, Mom. Es ist wirklich keine große Sache. Ich habe nichts gegen Schwule, überhaupt nichts. Wenn man es genau nimmt, sind das ja schließlich auch bloß Menschen. So wie jeder andere. Ich habe nur was gegen Menschen.« »Hm«, grummelt sie. »Was?« »Nichts«,